Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Burkhard Schäfers, guten Tag. Sie kümmern sich um die Erziehung unserer Kinder, nehmen Einfluss auf die Gesetzgebung und Sie sind einer der größten Arbeitgeber in Deutschland, die Kirchen. Aber ist das noch gerechtfertigt in einem Land, in dem die Kirchen seit Jahren Mitglieder verlieren und wo die Konfessionslosen immer mehr werden? Haben die Kirchen einen zu großen gesellschaftlichen Einfluss? Das ist unsere Frage heute in der Streitkultur.
Ich bin auf keinen Fall dafür, dass Religion aus dem gesellschaftlichen Bereich verschwindet. Aber materiell haben wir doch noch schon so etwas Ähnliches wie zwei Staatskirchen. Das ergibt sich eben auch daraus, dass der Bundestag nicht widerspiegelt, wie viel Säkulare wir in diesem Lande haben.
Wir leben nicht in einem weltanschaulich neutralen Staat, sondern in einem Staat, in dem Gesetze, die die Freiheiten der Bürgerin von der Wiege bis zur Bahre beschneiden, letztlich auch noch auf religiösen Fundamenten beruhen. Überhaupt der religiöse Hintergrund der Politik, die in Berlin, aber auch in den Landesparlamenten erfolgt, wird kaum thematisiert.
Das ist ja so ein Zerrbild, was hier auch dargestellt wird, als seien wir irgendwie in einer Allianz mit der Politik.
Solange die Kirchen eben immer noch so einen Hauch des Untouchable haben, solange hat man auch eine gewisse Scheu gegen religiöse Institutionen härter vorzugehen.
Also müssen wir als Gesellschaft neu festlegen, welchen Einfluss die evangelische und die katholische Kirche haben sollen. Sie mischen mit beim Religionsunterricht, in der sozialen Arbeit, bei uns in den Medien. Und wenn Kirchentag ist, wie jetzt gerade in Dortmund, dann gilt das als Pflichttermin für Kanzlerin, Bundespräsident und andere Spitzenpolitiker. Die beiden großen Kirchen in Deutschland nehmen für sich in Anspruch, dass sie gut die Hälfte der Bevölkerung vertreten, nämlich knapp 45 Millionen Christinnen und Christen. Allerdings nach einer wissenschaftlichen Prognose werden es in gut 40 Jahren, im Jahr 2060, nur noch halb so viele Kirchenmitglieder sein. Und schon heute machen die Konfessionslosen immerhin ein Drittel der hier lebenden Menschen aus. Die religiöse Landschaft verändert sich also, langsam aber grundlegend. Über den Einfluss der Kirchen diskutieren bei uns im Deutschlandfunk Michael Bauer vom Humanistischen Verband Deutschland. Das ist eine gemeinnützige Interessenvertretung nicht religiöser Menschen. Dort ist der Vorstand des Landesverbands Bayern. Sie sind uns zugeschaltet aus Nürnberg. Guten Tag, Herr Bauer.
Guten Tag.
Und bei mir im Studio in München ist Udo Hahn, Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing, außerdem Pfarrer und Autor mehrerer Bücher. Grüß Sie, Herr Hahn.
Grüß Gott.
Diese Sendung haben wir vor einigen Tagen aufgezeichnet und wir starten mit je einer Minute für unsere beiden Diskutanten. Herr Bauer, Sie als Vertreter einer nicht-religiösen Weltanschauungsgemeinschaft des Humanistischen Verbandes, haben die Kirchen zu viel Einfluss?
Das haben sie auf jeden Fall, wenn man als Maßstab von zu viel in Anschlag bringt, wie viel gesellschaftliche Zustimmung sie tatsächlich haben. Dafür ist ja nur ein möglicher Indikator die Mitgliedschaft, aber eben auch die Frage, wie viele der Positionen oder welche der Positionen der großen Kirchen denn von der Bevölkerung überhaupt geteilt werden. Und das ist ja dann deutlich weniger noch. Wenn man aber sieht, dass natürlich im Bereich des sogenannten dritten Sektors, also im Bereich der sozialen Arbeit, der Altenhilfe, der Krankenhäuser, der Kindertagesstätten und, die Kirchen mit ihren kirchlich orientierten Sozialunternehmen marktführend sind in vielen Bereichen, und in anderen Bereichen geradezu Monopole ausgeprägt haben, zumindest in manchen Gegenden, dass sie das einzige Angebot vorhalten, dann ist das eine Verzerrung. Das beschränkt die Wahlfreiheit der Menschen, sich das dann heraussuchen zu können, was sie tatsächlich wollen und was ihrem persönlichen Wünschen und auch ihrem weltanschaulichen Hintergrund entspricht, zu stark inzwischen.
Danke, Herr Bauer. Dann gebe ich die Frage weiter an den Direktor der Evangelischen Akademie, Herr Hahn. Warum haben die Kirchen aus Ihrer Sicht keinen zu großen Einfluss in unserer Gesellschaft?
Die Rolle der Kirchen in Deutschland wird bestimmt von der Verfassung, vom Grundgesetz. Es herrscht Religionsfreiheit. Und diese Freiheit macht es möglich, dass die Kirchen sich am öffentlichen Leben beteiligen und mit ihrem gesellschaftlichen Engagement zum Gemeinwohl beitragen. Staat und Kirche sind ja gleichzeitig auch getrennt. Das heißt, die Kirchen haben in politischen Dingen ja überhaupt keine Entscheidungsgewalt oder Befugnis. Sie müssen, wenn sie Einfluss nehmen wollen, sich am gesellschaftlichen Diskurs beteiligen. Und in diesem Diskurs zählt das bessere Argument. Also setzt sich das durch, dann kann man das, finde ich, nicht den Kirchen anlasten als zu viel Einfluss, sondern das spricht das auch für die Qualität und Überzeugungskraft ihrer Argumente.
Vielen Dank auch Ihnen, Herr Hahn. Wir gehen jetzt mal auf die verschiedenen Felder, die Sie angerissen haben, ein. Die kirchliche Prägung beginnt ja schon im frühen Alter. Viele Kindergärten sind in Trägerschaft der Kirchen. Allerdings ist es so, dass manche Eltern ihre Kinder vor allem dort anmelden, weil sie in anderen Einrichtungen keinen Platz bekommen. Sollten bei der Kindererziehung Staat und Kirche nicht stärker getrennt sein, Herr Hahn?
Staat und Kirche sind ja getrennt, aber wie Herr Bauer schon richtig auch sagte, geht es darum, den Menschen ein vielfältiges Angebot zu unterbreiten. Das ist eben neben der Diakonie und der Caritas, die Arbeiterwohlfahrt, Arbeiter-Samariter-Bund und andere Einrichtungen gibt. Wie sich das regional dann manchmal ausdifferenziert, da bin ich kein Experte. Da mögen dann auch regionale Prägungen eine Rolle spielen, dass der eine Anbieter stärker präsent ist als der andere. Aber das, was ich sozusagen immer heraushöre, dieser Vorwurf, die Kirchen seien hier privilegiert, sie sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Wenn sie Körperschaftsstatus haben, dann ist das so, dass sie inhaltlichen und organisatorischen Voraussetzungen entsprechen. Die setzt übrigens der Staat fest. Und der Staat, so jedenfalls das Bundesverfassungsgericht in zahlreichen seiner Urteile, spricht von einer fördernden Neutralität des Staates. Die kommt übrigens ja nicht nur den Kirchen zugute, sondern allen Religionsgemeinschaften. Insofern, finde ich, wird hier ein unnötiger Gegensatz aufgemacht, wo es doch in einer Gesellschaft darum geht, werteprägend zu wirken, auf gesellschaftlichen Zusammenhalt hinzuwirken. Und das, finde ich, tun die Kirchen in besonderer Weise neben den vielen anderen Anbietern auch.
Herr Bauer, werteprägend wirken, das nimmt auch Ihr humanistischer Verband für sich in Anspruch. Und auch Sie betreiben Kindertagesstätten. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, hier gibt es ein Missverhältnis zwischen kirchlichen und nichtkirchlichen Anbietern.
Ja, ganz selbstverständlich. Es gibt im Verhältnis, wie gesagt, wenn man als Maßstab nimmt, die Anzahl der Gläubigen, gibt es einen sehr starken Überhang an kirchlichen Kindertagesstätten nahezu überall. Das ist auch so lange gar kein Problem, als es tatsächlich die Wahlmöglichkeit für die Eltern gibt oder das eben den Wünschen der Bevölkerung entspricht. Und da wage ich die These, dass das nicht so ist. Denn gerade Kindertagesstätten sind ja staatlich refinanziert. Das sind keine privaten Einrichtungen, das sind Einrichtungen, die in einer Mischform bestehen, aus einer staatlichen Förderung und einem privaten Betreiber. Das ist das, was wir Subsidiarität nennen. Ein Prinzip, das sehr, sehr gut ist und das ich sehr, sehr unterstütze. Aber die Menschen in den Stadtteilen, die teilen oft, ich will gar nicht sagen immer, aber oft die religiösen Grundlagen und die religiösen Ausrichtungen dieser Einrichtungen eben nicht. Die religiöse Prägung bedeutet aber ja auch, dass sie andere Menschen ausschließen. Dann gibt es die Richtigen, die der Prägung entsprechen, die also den Gottesdienst mitmachen, die sich freuen, wenn der Pfarrer kommt und die mit dem Kruzifix an der Wand was anfangen können und morgens auch christlich beten wollen. Und dann gibt es die anderen. Und dieser Zustand ist das Problem.
Herr Hahn, Sie mussten grinsen.
Also das Bild, das Sie beschreiben, ist aus meiner Sicht ein Zerrbild. Ich kenne keine kirchliche Einrichtung, die in dieser Weise aktiv ist, also zu unterscheiden zwischen den einen und den anderen. Das entspricht überhaupt nicht den pädagogischen Standards. Wenn wir von der Werteerziehung sprechen, dann müssen wir doch sagen, Werte fallen nicht einfach vom Himmel, sondern Werte wollen geprägt werden. Und dazu muss man in einen Diskurs, in einen Austausch gehen. Die Pädagogik, die ich kenne, ist eine, die Menschen in die Lage versetzen will, zum Selberdenken anzuleiten, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Und zu unserer Realität gehört Religion dazu und sie darf von den Menschen auch als ihre eigene Überzeugung gelebt werden, auch an einem solchen Ort. Wenn sie zu einer Ausgrenzung führen würde, wäre das in höchstem Maße zu verurteilen. Aber ich sehe in Ihrer Beschreibung eher ein Zerrbild.
Ja, aber ich kann Ihnen die Adressen ja geben. Vielleicht können es die Zuhörerinnen und Zuhörer ja einfach in einem eigenen Faktencheck überprüfen. Schauen Sie einfach im Internet mal die Konzeptionen und die Selbstdarstellungen der entsprechenden Einrichtungen an. Da steht das drin. Das katholische Bistum in Eichstätt, wenn ich mich recht entsinne, bezeichnet ganz offiziell seine Kindertagesstätten oder die seiner Gemeinden als Orte der Mission. Also eine öffentlich geförderte, öffentlich finanzierte Einrichtung im sozialräumlichen Bezug, die ein Ort der Mission ist. Das ist doch nicht in Ordnung. Und das ist auch kein Zerrbild, das ist einfach die Realität.
Die beiden Kirchen mit ihren Wohlfahrtsverbänden, Caritas und Diakonie, sind nach dem Staat der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland. Für Sozialarbeiter etwa, für Ärztinnen, Verwaltungsangestellte, Erzieherinnen. Und diese mehr als 1 Million Beschäftigten haben zum einen nur ein begrenztes Streikrecht. Außerdem sollten sie in bestimmten Fragen natürlich nicht grundsätzlich anderer Meinung sein als die Kirche, etwa beim Thema Abtreibung. Und natürlich aus der Kirche austreten dürfen sie auch nicht. Herr Hahn, das greift doch schon sehr stark in die Rechte der Beschäftigten ein, oder?
Tatsächlich gibt es ein Selbstbestimmungsrecht der Kirchen, aber dies steht ja nicht für sich allein, sondern wenn Sie die Arbeitsrechtsurteile der letzten Jahre, Monate und Jahre anschauen, dann werden bestimmte Fälle, die vor Gericht kommen, ja immer in Beziehung gesetzt zu anderen Rechten, die Menschen als Staatsbürgerinnen und Bürger haben. Und das ist auch richtig und ist auch gut so. Dieses Selbstbestimmungsrecht führt dazu, dass die Kirchen jedenfalls das Streikrecht ausschließen wollen, weil sie darin eine Gefährdung des inneren Friedens sehen. Dieser dritte Weg hat sich im kirchlichen Kontext nach meiner Einschätzung bewährt. Er ist freilich auch umstritten. Das hängt auch mit dem Engagement von Gewerkschaften zusammen, die gerne hier stärker aktiv werden würden und Mitglieder rekrutieren würden. Aber nochmal, es geht hier nicht um einen rechtsfreien Raum, sondern es geht um einen Raum, der bestimmt ist, von Gesichtspunkten, zu denen die Kirche schon ein Recht hat, diese zu Gehör zu bringen und auch umzusetzen. Und wir sehen ja, wie sozusagen die Notwendigkeit der Kirche, sich zu legitimieren, immer stärker wird. Was vor 30, 40, 50 Jahren selbstverständlich war, ist heute nicht mehr selbstverständlich. Ich finde das gut, wenn die Kirche sich erklären muss, dass man nicht alles voraussetzen kann, aber dass das, was wir an Praxis haben, per se schlecht ist und abgeschafft werden muss, da, von dieser Position halte ich nichts.
Ja, da sind wir schon zwei. Von der Position halte ich auch nichts. Aber ich gebe Ihnen mal ein Beispiel für das, was merkwürdig läuft. Es gibt hier im süddeutschen Raum zwei Diakoniekonzerne, beide sehr, sehr große Sozialunternehmen, die haben sich zusammengeschlossen zu einem noch größeren Konzern. Mit eigener Universität, mit einer Vielzahl von Einrichtungen, mit Tausenden von Beschäftigten. Ganz tolle Sache. Das ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Warum bitte ist ein Sozialkonzern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und nicht eine gemeinnützige GmbH oder eine Aktiengesellschaft oder sonst irgendwas? Alle Beschäftigten dort, die in den entsprechenden Sorgeberufen tätig sind, müssen jetzt Mitglied der Kirche sein, weil es ist ja eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, also muss man mindestens in einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen sein, um das zu untermauern, dass man diesem besonderen Tendenzschutz der kirchlichen Betriebe entspricht. Ich halte das für skandalös, einfach für skandalös. Da wird ein Recht, das gemünzt war, und da muss man ja auch mal gucken, wo es herkommt, das gemünzt war auf kirchliche Bedienstete im Sinne von Mitgliedern von Ordensgemeinschaften oder für Pfarrer und Theologen, wird überdehnt bis zur Putzhilfe bis zum Krankenpfleger, bis zu den Sozialpädagogen. Das ist ein Missbrauch.
Herr Bauer, diese Öffnungsklauseln gibt es doch längst. Es gibt definierte Bereiche, in denen stellt die Kirche auch Menschen an, die keiner Kirche angehören, sogar einer anderen Religionsgemeinschaft.
Keinen? Stellt sie auch welche an, die keiner Religionsgemeinschaft angehören? Kann ein Atheist oder eine Atheistin bei diesem von mir benannten diakonischen Sozialkonzern eine leitende Stelle einnehmen im kaufmännischen Bereich?
Für mich ist eine ganz andere Frage entscheidend, nämlich das, was Sie mit Ihrer Position nochmal versuchen zu untermauern, ist, als sei dieser Körperschaftsstatus etwas, was sich die Kirchen erschlichen hätten. Was
das
sozusagen.
Habe ich nicht gesagt.
Naja, aber die Interpretation heißt.
Das kommt bei Ihnen so an,
ja,
vielleicht mit einem gewissen Recht, das kann ich ja sagen.
Ja, die Kirchen machen etwas, was nicht nach Recht und Gesetz ist. Wenn Sie heute bei der Gewerkschaft arbeiten, dann müssen Sie auch Gewerkschaftsmitglied sein. Und ich finde, dann sollte man schon angemessen die Dinge miteinander vergleichen. Der Körperschaftsstatus, ich kann zu dieser Fusion, auf die Sie ansprechen, da habe ich keine näheren Informationen. Aber den Körperschaftsstatus kann man ja auch verlieren. Wenn nämlich die inhaltlichen und organisatorischen Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind, also mag wer auch immer jetzt dann den Rechtsweg beschreiten und dies überprüfen lassen, vermutlich ist das überprüft worden, aber es ist natürlich immer ganz leicht, in die die Kiste zu greifen und zu sagen, die Kirchen, das ist irgendwie aus dem Mittelalter so ein Verein, intransparent. Und da würde ich gern doch genauer hinschauen.
In den meisten Bundesländern ist der Religionsunterricht ein Pflichtfach, Ethik hingegen nur Ersatzfach. Als einziges Schulfach überhaupt ist der Religionsunterricht sogar im Grundgesetz verankert, in Artikel 7 nämlich. Herr Bauer, bildet das noch die gesellschaftliche Wirklichkeit ab?
Nein, überhaupt nicht. Sie wissen ja vielleicht, dass wir als Organisation hier in Bayern eine Klage gegen den Freistaat laufen haben, genau wegen dieser Frage. Wobei wir der Auffassung sind, ganz ähnlich wie Herr Hahn, dass es wichtig ist, Werte zu bilden im Diskurs miteinander. Aber wir denken eben, dass dieses Recht an den Schulen auch allen Kindern zusteht und nicht nur den christlichen oder nur den religiösen. Das heißt auch den nicht religiösen Kindern. Und deswegen wollen wir ein Schulfach, das nennen wir humanistischen Unterricht. Von dem sagt nun aber der Freistaat Bayern, und das ist jetzt eben ein Beispiel dafür, wie die Politik eben dann doch in einer gewissen Form eine Tendenz herstellt, eine Neigung herstellt, die dann eher pro Religion ist. Die bayerische Staatsregierung sagt nun, weil im Grundgesetz ja nur Religionsunterricht steht, dann gibt's auch nur Religionsunterricht. Und das, was ihr wollt, das ist ja ein weltanschaulicher Unterricht. Jetzt gibt's aber im Grundgesetz auch einen Paragraphen oder einen Artikel, der sagt, dass Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften gleichgestellt sind. Im Übrigen gibt es ja Religionsfreiheit und die Bürgerinnen und Bürger sind ja auch gleich. Das interessiert den Freistaat aber nicht. Er sagt, es steht Religionsunterricht, was anderes gibt es hier nicht. Das ist nicht unbedingt auch die herrschende Rechtsmeinung, aber wir werden halt gezwungen, hier zu klagen, wahrscheinlich bis zum Bundesverfassungsgericht. Das tun wir auch gerade und sind auch sehr optimistisch, dass wir da gewinnen. Aber es bleibt eben, muss man Bundesland zu Bundesland sehen, gibt es ja überall unterschiedliche Regelungen, aber es bleibt so, dass religiöse Erziehung, so begrüßenswert die ist, eben ein einseitiges Privileg für religiöse Kinder ist und dass Kinder mit einer anderen Religion als die, die eben vorgesehen ist oder gar keine Religion, außen vor bleiben.
Zum Beispiel Muslime, Herr Hahn.
Auch Muslime.
Da haben die Muslime in den Kirchen die ersten Anwälte, dass es einen muslimischen Religionsunterricht gibt. Allerdings, diesen zu konstituieren, ist außerordentlich schwierig. Das hängt mit der Gemeinschaft der Muslime zusammen. Also der Staat lässt nicht jeden in die Schule, sondern er definiert bestimmte Voraussetzungen. Und denen müssen sozusagen die Anbieter oder die potenziellen Anbieter auch entsprechen. Insofern helfen die Kirchen den Muslimen gerne, indem sie hier mit dazu beitragen, dass Strukturen entstehen können. Aber diese Strukturen können ja nicht die Kirchen schaffen, sondern müssen Muslime selbst organisieren.
Sie hören die Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk mit Michael Bauer vom Humanistischen Verband, einer Vereinigung nicht religiöser Menschen, und mit Udo Hahn von der Evangelischen Akademie Tutzing zur Frage, haben die Kirchen einen zu großen gesellschaftlichen Einfluss? In diesen Tagen treffen sich 100.000 Menschen zum Evangelischen Kirchentag in Dortmund. Die Bundeskanzlerin ist da, der Bundespräsident und gleich drei ehemalige Bundespräsidenten, außerdem Minister und Oppositionspolitiker. Herr Hahn, sind Kirchen- und Katholikentage Pflichttermine für Spitzenpolitiker?
Diese Frage müssen Sie an die Bundeskanzlerin und an alle Politiker und Politikerinnen richten. Ich denke, Sie definieren den Kirchentag, Sie, also die Politikerinnen und Politiker, als einen wichtigen Ort, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die nicht automatisch der Partei angehören, der Politiker oder die Politikerin angehört. Insofern ist es ein hocherfreuliches Signal, wenn Politiker und Politikerinnen nicht nur bei ihrem Wahlvolk präsent sind, sondern auch mit anderen reden, um sich ein Urteil zu bilden, einfach mal zu schauen. Da haben Kirchentage und Katholikentage sich als niedrigschwellige Angebote erwiesen. Und es ist auch eine große Freude, wenn Politiker und Politikerinnen selber zu erkennen geben, auf welcher Basis sozusagen sie selbst sich sehen.
Wir haben zu Beginn der Sendung verschiedene Stimmen gehört, die sagen, die Kirchen haben eine starke Lobby bei der Gesetzgebung, besonders wenn es um kontroverse ethische Fragen geht. So hat der Bundestag vor einigen Monaten heftig über das sogenannte Werbeverbot für Abtreibungen diskutiert, also inwieweit Ärzte darüber informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Herr Bauer, Sie sind ja selber politisch engagiert, betreiben den Zusammenschluss von Konfessionsfreien in der SPD, ähnlich wie es übrigens auch Arbeitskreise von Christinnen und Christen in den Parteien gibt. Wie groß ist denn der Einfluss kirchlich engagierter Politiker, wenn über Gesetze wie eben dieses Werbeverbot für Abtreibung oder auch über die Sterbehilfe abgestimmt wird?
Er ist extrem groß, weil diese Politikerinnen und Politiker, die sich in dieser Form dort engagieren, mit der Rückendeckung eben der Kirchen rechnen können und die sehr massiv ist. Die Kirchen sind wahrscheinlich mit die erfolgreichsten und auch die intensivst arbeitenden Lobbygruppen, die es im Bundestag gibt. Also ich glaube, das ist deutlich auf dem Niveau oder drüber der Automobilindustrie. Und das will ja was heißen. Das kann man nachverfolgen bei dieser Sache den Paragraphen 219. Das hat man auch schon gesehen bei der Debatte um den assistierten Suizid. Diejenigen, die die entsprechenden Gesetzesinitiativen tragen, auch in den Bundestag tragen, sind dann in der Regel oder zumindest oft die kirchenpolitischen Sprecherinnen und Sprecher, die von daher sehr enge Beziehungen natürlich zu den Kirchen unterhalten. Und das Ganze wird dann entsprechend begleitet mit Mailings, mit Veranstaltungen, mit Aufrufen und, was dann eben alles abgefeuert wird an Lobbywerkzeugen, die zur Verfügung stehen. Ich finde das wirklich hochproblematisch, weil das eben nicht offen getan wird. Es wird dann so getan, als ob das alles gar nicht existieren würde oder als ob da die Abgeordneten selber drauf gekommen wären. Das ist eben nicht der Fall. Es findet ein massives Lobbying statt. Und ich glaube, dass alle Hörerinnen und Hörer hoch erstaunt wären, wenn sie mal sehen würden, wie intensiv das ist. Deswegen denke ich, es ist sehr wohl so, dass die Verbindungen einfach viel zu stark sind und sie sind vor allem viel zu intransparent. Wer weiß denn zum Beispiel, dass die Frau Giese, die ja damals, wie es um den assistierten Suizid ging, da federführend war als Antragstellerin.
Kerstin Griese,
in einer bestimmten Zeit gleichzeitig für die Lobbyarbeit zuständiges Vorstandsmitglied des Diakonischen Werks war und Mitglied des Bundestages. Und jetzt ist sie Staatssekretärin. Also das sind Verhältnisse, das muss man sich wirklich mal auf die chemische Industrie oder der Automobilindustrie übertragen, vorstellen. Dann weiß man, wie eng diese Verbindungen sind und ob dann wirklich noch eine Unabhängigkeit da ist, da wage ich mal ein Fragezeichen zu machen.
Die Öffentlichkeitsarbeit, die Lobbyarbeit der Kirchen ist eine transparente. Die Einrichtungen, die Kirche unterhält, das Büro des Bevollmächtigten des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland in Berlin, das bezahlt die Kirche ausnahmslos selbst. Diese Dialogstelle an der Schnittstelle Kirche und Politik, diese Anhörungen, an denen sie sich beteiligt, darüber gibt es Protokolle. Also der Bundestag selber, wenn er Anhörungen durchführt, ist maximal transparent. Sie haben eine Person angesprochen, die Parteimitglied ist und gleichzeitig bei der Diakonie. Wenn Sie auf Ihre Website gehen, steht das alles. Also es ist immer die Frage, was man dann daraus herausliest und sagt, weil das so ist, darf die Person das nicht oder darf sie es nicht doch, wenn sie sich am öffentlichen Diskurs beteiligt. Nochmal, die Kirchen haben das Recht dazu. Sie zu marginalisieren, finde ich, ist eine gefährliche Entwicklung, die dieser Gesellschaft nicht gut tut. Religion trägt zum Zusammenhalt dieser Gesellschaft bei. Das ist übrigens politischer Konsens in Deutschland.
Unsere Zeit ist fast vorbei, deshalb möchte ich unseren beiden Gesprächspartnern gerne jeweils eine letzte Frage stellen. Herr Bauer, gab es ein Argument von Pfarrer Udo Hahn, das Sie ins Nachdenken gebracht hat mit Blick auf unsere Frage, ob der Einfluss der Kirchen in der Gesellschaft zu groß ist?
Ich bedauere, nein. Ich bin ja schon länger in diesen Fragen aktiv. Ich kenne das ja, was von kirchlicher Seite da oft kommt. Ich kann nur empfehlen, den Zuhörerinnen und Zuhörern einfach den Faktencheck zu machen. Wie das funktioniert, wer da welchen Einfluss hat, wie viele Kirchenvertreter in den Rundfunkräten sitzen und von da ganz massiv natürlich Einfluss auf die Besetzung der leitenden Positionen und auch des Programms nehmen, wie die finanziellen Verstrickungen sind, wo die Marktbeteiligungen der kirchlichen Unternehmen sind und. Und wenn man sich's mal anschaut, dann glaube ich, kommt man ins Staunen.
Herr Hahn, gab es denn ein Argument von Michael Bauer vom Humanistischen Verband, das Sie überzeugen konnte?
Na, ich könnte jetzt etwas zynisch wie er sagen. Ich kenne ja auch seine Argumente, dazu bin ich lange genug im Geschäft. Aber ich bin kein Zyniker, sondern mir liegt am Dialog. Ich leite eine Bildungseinrichtung, die davon profitiert, dass Menschen zusammenkommen. Solche, die in der Kirche sind, solche, die keiner Kirche angehören. Also das eine Drittel unserer Gesellschaft, das nicht einer Kirche angehört, heißt ja nicht, dass es die Kirchen ablehnt.
Haben die Kirchen einen zu großen gesellschaftlichen Einfluss? Das war unser Thema in der Streitkultur heute. Mit dabei waren Udo Hahn von der Evangelischen Akademie Tutzing und Michael Bauer vom Landesverband Bayern im Humanistischen Verband Deutschland. Vielen Dank Ihnen beiden.
Danke sehr.
Danke auch.
Hier im Deutschlandfunk folgt jetzt Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Burkhard Schäfers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.